Dort versammelte sich eine große Volksmenge um ihn. Als er noch am See war, kam einer der Synagogenleiter dazu, ein Mann namens Jairus. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn an: Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Bitte komm, leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus. Eine große Volksmenge folgte ihm und umdrängte ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genützt. Die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. Die Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus merkte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und fragte: Wer hat meinen Mantel berührt? Seine Jünger antworteten: Du siehst doch, wie die Volksmenge sich um dich drängt. Und da fragst du: Wer hat mich berührt? Doch Jesus blickte sich um, um zu sehen, wer ihn berührt hatte. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Ich lese mal so weit. Wer von euch weiß, wie lange diese Frau krank war? 12. 12 ist eine wichtige Zahl in diesem Text. Das könnt ihr jetzt nicht wissen, weil ich habe nicht weitergelesen. Es geht nämlich dann weiter, dass Jesus in das Haus kommt von dem Jairus. Das Mädchen ist eigentlich scheinbar schon gestorben und die Leute kommen ihm entgegen, dem Jairus und Jesus und der Volksmenge, und sagen: Brauchst ihn gar nicht mehr reinbitten, weil ist schon zu spät. Und Jesus sagt: Glaube nur, zum Jairus, hab Mut. Und dann steht hier: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war 12 Jahre alt. 12. Zufall? Nein. Weder bei Gott ist es Zufall, noch bei Markus, weil er ein herausragender Autor ist. 12 Jahre. Was ist vor 12 Jahren passiert? In deinem Leben, was ist vor 12 Jahren passiert? Überleg mal. Muss man ganz schön zurückspulen, gell? Vor 12 Jahren war das Leben noch ganz anders. Dinge waren ganz anders. Vielleicht bist du heute an einem ganz anderen Punkt. Oder du sagst: Ja, ich bin älter geworden, aber eigentlich hat sich nicht so viel verändert. Bei Jairus und seiner Frau ist vor 12 Jahren etwas Großartiges passiert, nämlich sie haben ein Kind bekommen. Ein Mädchen. War scheinbar schwierig für die beiden, Kinder zu kriegen. Und dann war endlich der Tag da, wo die Geburt war, und es war eine Riesenfreude für die beiden. Jairus war ein wichtiger Mann im Dorf, so einer der wichtigsten überhaupt, so der Synagogenvorsteher, das heißt, geistliches Oberhaupt, den hat man gegrüßt auf der Straße, vor dem hat man sich verneigt, den Hut gezogen, der war ein wichtiger Mensch. Und war natürlich auch unangenehm, irgendwie keinen Nachwuchs zu haben, warum auch immer. Und dann, doch hat es geklappt mit der Schwangerschaft und dieses Kind kommt auf die Welt. Der schönste, größte Tag ist wunderschön. Vor 12 Jahren hat dieser Traum begonnen und 12 Jahre ist sie jetzt alt. Und dann wird sie schwer krank. So schwer krank, dass sie stirbt. Vor 12 Jahren war eine Frau, wir wissen ihren Namen nicht, sie ist namenlos. Auch interessant, warum erfahren wir nicht ihren Namen? Und vor 12 Jahren beginnt bei ihr eine Krankheit, die ihr ganzes Leben verändert. Radikal. Ein Einschnitt. Sie hat Blutungen, also die Regelblutung, die nicht mehr aufhört. Und diese Krankheit, die hat verschiedene schreckliche Nebenwirkungen auf ihr Leben gehabt. Diese Frau hat richtig viel durchgemacht. Wir erfahren das auch in dem Text. Eine Frau, eine Leidensgeschichte einer Namenlosen, wozu auch muss man ihren Namen kennen? Sie war eh durch ihre Krankheit so eingeschränkt, dass sie eigentlich nicht nach draußen groß gehen konnte. Die hygienischen Hilfsmittel waren damals noch nicht so da, wie sie heute da sind. Und es gibt auch in der Tora Texte, die ihr das Leben zur Hölle gemacht haben. Kann passieren, gell? Dass geistliche Texte, die eigentlich gut sein sollen, einer Frau das Leben zur Hölle machen. Ich lese euch das mal vor. Ihr müsst es mal gehört haben. 3. Mose 15 heißt es ab Vers 19. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage unrein. Jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Auch alles, worauf sie sich während dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Wer ihr Lager oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss seine Kleider waschen, sich selbst mit Wasser abspülen und bleibt bis zum Abend unrein. Auch wer irgendetwas auf ihrem Lager oder ihrer Sitzgelegenheit berührt, wird unrein bis zum Abend. Hat ein Mann während dieser Zeit mit ihr Geschlechtsverkehr, wird er selbst für 7 Tage unrein. Jedes Lager, auf dem er liegt, wird unrein. Dauert die monatliche Blutung länger als 7 Tage oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Wer diese Dinge berührt, wird selbst unrein. Er muss seine Kleider waschen und sich mit Wasser abspülen und bleibt unrein bis zum Abend. Man kann nur erahnen, was das für diese Frau bedeutet hat, an überhaupt, wie stressig das Leben war. Sie durfte ja nicht rausgehen. Keiner wollte mit ihr was zu tun haben oder sie berühren, weil sie war unrein. Deswegen hat sie auch keinen Namen, weil wer sollte sie beim Namen nennen? Familienleben. Ein Mann an der Seite. Damals waren die Frauen verheiratet. Normalerweise ab 12, 13 Jahren wurden die verheiratet. Es ist ja die Hölle. Für den Mann. Vielleicht hat er sie auch schon längst verlassen, weil es nicht auszuhalten ist. Alles musste ständig gewaschen werden und trotzdem war sie immer unrein. Wir hatten in der Familie schon verschiedene Dinge, wo man so Bettwäsche und so waschen musste, so Läuse und so, gell? Kriegt man ja manchmal mit, auf dem Weg vom Kindergarten. Das ist die Hölle, dieses Gewasche und Getue. Und wenn noch dazu dieser religiöse Aspekt kommt, unrein, ist die Hölle auf Erden, was diese Frau mitmacht, was sie erlebt seit 12 Jahren und es nimmt kein Ende. Und vielleicht war es niemand anders als Jairus, der auch schön darauf guckt, dass solche Frauen, die diese Krankheit haben oder andere Krankheiten, nicht in diese Synagoge kommen, weil sie so unrein. Unrein heißt jetzt nicht, dass sie eine Sünde auf sich geladen hat oder so, sondern da geht es um eine rituelle Reinheit, um ein vor Gott kommen dürfen. Habe ich mich gereinigt. Und diese Frau war unrein, ausgestoßen, verstoßen. Und sie hat wenig Mitleid erfahren damals, sie war Außenseiterin. Sie war letztendlich, und so hat sie sich bestimmt oft gefühlt, der letzte Dreck. Was für eine Hölle. Jetzt gab es hier medizinische Hilfe, lesen wir. Die war erstens aber grottenschlecht. Man hat versucht, ihr zu helfen, aber die Ärzte, es war alles teuer. Die ganzen medizinischen Dinge, die sie da über sich ergehen lassen musste, man weiß es ein Stück weit, was da damals gemacht wurde. Es war wenig hilfreich. Teuer war es halt. Man musste da irgendwelche verrückten Sachen machen. Wir würden heute sagen Aberglaube. Das hat nichts gebracht. Römische Ärzte haben ja auch nicht helfen können. Gibt es Texte, dass man solche Krankheiten versucht hat, mit Brenneisen zu behandeln. Also die Schmerzen, die sie auszuhalten hatte, waren auch unvorstellbar. Sie hat so viel Leid erlebt. Und jetzt ist der Tag da, wo sie von Jesus hört, dass er im Ort ist. Und jetzt müssen wir genau hinschauen, denn diese Frau, die wird uns jetzt alle überraschen. Denn vielleicht hat sie ja geglaubt, dass Jesus sie vielleicht heilen kann. So nach dem Motto, jetzt bin ich 12 Jahre am Leiden, ich habe alles ausprobiert, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, jetzt kann ich ja nochmal meine letzte Karte auf diesen Jesus setzen. Vielleicht hilft der mir ja. Vielleicht hat er es ja doch drauf, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Und ich sage euch, ihr Glaube geht viel tiefer als das. Denn sie glaubt nicht, dass Jesus sie heilen kann, sondern sie glaubt, dass Jesus der Messias ist. Unter dessen Rocksaum, also in seinem Gewand, Heilung ist. Das ist ein ganz anderes Denken. Und ihr Denken kommt nirgendwo anders her als aus dem Buch Maleachi. Maleachi 3. Da steht, es wird der Tag kommen, der so heiß ist wie ein Ofen. Es geht hier um ein Gerichtswort. Dann verdorren alle überheblichen Menschen und Frevler. Sie werden wie trockenes Stroh. Der Tag wird so heiß, dass er sie verbrennt. Heiße Tage, ja, haben wir einige hinter uns. Von ihnen wird nichts mehr übrig bleiben. Weder Wurzel noch Zweig. Das sagt der Herr Zebaoth. Dann wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen für euch, die ihr meinen Namen fürchtet. Unter ihren Flügeln gibt es Heilung. Wie komme ich auf diesen Vers? In diesem Vers kommt ein Wort vor, Kanaf. Und dieses Wort wird gebraucht zum einen für Flügel und zum anderen für den Saum des Gewandes. Am Saum des Gewandes, also so unten hier, ne, da waren da noch so Quasten dran, so Knödelchen, die da dran hingen, an so einem Gewand damals von den Juden. Und an diesem Saum, unter diesem Saum, die man auch mit Flügeln übersetzt, wahrscheinlich weil die so rumwipfeln beim Laufen, unter diesem Saum ist die Heilung. Wenn es um den Messias geht, nicht grundsätzlich, bei jedem ist da irgendwie Heilung zu finden, aber an dem Saum des Gewandes ist Heilung, unter den Flügeln, Kanaf ist das Wort. Diesen Vers kannte diese Frau scheinbar. Und dieses Denken kannte sie. Und sie hat es wörtlich genommen, ganz wörtlich. Sie glaubt, dass Jesus der Messias ist, dass er nicht nur heilen kann. Wenn sie gedacht hätte, dass er heilen kann, dann hätte sie zu ihm hinlaufen müssen und sagen müssen, kannst du mich bitte heilen? Hab Erbarmen mit mir, weil du kannst es doch, bitte. Das macht sie nicht, weil sie weiß, es reicht, wenn ich nur den Saum berühre, weil unter dem Saum ist die Heilung. Das ist das Besondere an ihrem Glauben. Gehen wir mal zum Jairus, dem Synagogenvorsteher der Rahmengeschichte. Jairus hat auch Glauben. Er glaubt, dass Jesus ja kann. Deswegen geht sie zu ihm hin und sagt, könntest du bitte mitkommen und meine Tochter heilen, weil sie liegt sehr krank zu Hause und wir haben Angst, dass sie stirbt. Und Jesus geht mit dem Jairus. Und als sie dort ankommen am Haus, kommen ihm schon die Leute entgegen und sagen, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Rabbiner noch? Jetzt kann er auch nichts mehr machen. Und dann kommt Jesus und macht dem Synagogenvorsteher Jairus Mut und sagt zu ihm, hab keine Angst, glaube nur. Der Glaube des Jairus ist dieser Glaube. Du kannst. Ich hoffe, du kannst. Wäre doch schön. Dieser Glaube ist aber so, dass Jesus ihn an der Stelle, wo dann der Tod eintritt, auch noch bestärken muss, ihm Mut machen muss. Jairus, glaube. Glaub weiter, gib den Glauben nicht auf, hab nur Mut. Ich erkenne mich in dem Jairus wieder, weil ich weiß, mein Glaube ist auch oft nicht so groß. Ich denke auch, ja, Jesus, du kannst doch, aber hoffentlich, vielleicht, wenn du willst, dann bitte ich ihn und hoff und glaub. Und dann freue ich mich oder bin enttäuscht oder was weiß ich. Ich brauche auch Menschen, die mir Mut machen, so wie Jesus sagt, glaube nur, hab halt Mut, bleib halt dran, gib nicht gleich auf. Leben ist manchmal echt schwierig, super herausfordernd. Es ist mein Glaube, ja. Aber da ist eine Namenlose, wir erfahren ihren Namen bis zum Ende nicht, die uns da jetzt ein bisschen umhaut. Weil ihr Glaube ist ja ganz anderer. Du bist, das ist der, unter dessen Flügeln Heilung ist. Da ist der Jairus, der wahrscheinlich stundenlange Vorträge halten könnte über Glauben, über Vertrauen, der könnte die ganze Tora und alles, der wird da eine Vortragsreihe drüber machen. Und dann ist diese Frau, die nur erzählen kann von schrecklichem Leid, von es hört nicht auf. Und merkt ihr, warum ich die gerne hier hätte, warum ich die gerne interviewen würde, wie dieser starke Glaube, wo kommt der her? Wo hat sie denn her? Nach 12 Jahren Mutlosigkeit, dieses, du läufst zu einem Arzt und dann der schickt dich wieder weg und sagt dir, ne, bist ja selber schuld. Die hat so viel Demütigung auch erlebt. Und trotzdem, da war dieser Tag, die hatte einen Glauben, dass dann Jesus ist, der alles kann. Nee, der alles ist, der Messias ist. Ihr Glaube, die Inge hat es vorhin auch schon gesagt, den hat sie nicht selber sich irgendwie erarbeitet oder so. Glaube ist ein Geschenk. Und irgendwie ist es ein Prinzip im Reich Gottes, je bedürftiger oder je schwächer ich bin, oder desto leichter empfange ich Glauben, desto größer ist mein Glaube vielleicht auch. Ja, ich kann den gar nicht selber in mir produzieren. Ich kann vielleicht davon reden, wie toll mein Glaube ist, aber ob ich mithalten kann mit dieser Frau, vielleicht mit dem Jairus kann ich vielleicht mithalten. Oder vielleicht nicht mal das. Diese namenlose Frau ist bereit, alles zu riskieren. Sie geht auf die Straße, wo Leute sie vielleicht erkennen und sagen, unrein. Sie zwängt sich in die Menschenmenge und macht alle Menschen unrein, die sie berührt. Und sie hat viele Menschen berührt, da beim Durchquetschen. Sie schiebt Menschen auf die Seite, immer mit der Angst, es kann sein, dass sie jemand erkennt und groß aufschreit und sagt, Hilfe, da ist eine Frau, die ist unrein. Jairus, mach was. Sie ist bereit, sich da durchzuquetschen. Sie ist bereit, alles zu geben. Sie pirscht sich an Jesus dran. Ganz nah kommt sie. Ich hätte es gerne mal gesehen. Also auch deswegen hätte ich die Frau gerne hier, weil ich das gerne erfahren hätte, wie sie das gemacht hat, was ihre Strategie war, da durchzukommen. Durch Menschenmengen. Da muss er unheimlich dreist sein, da nicht stehen zu bleiben und zu denken, okay, jetzt laufe ich mal mit, vielleicht gibt es irgendwann eine Gelegenheit, sondern sie hat ja weggeschoben, um an Jesus dran zu kommen. Und dann berührt sie ihn, sie kriegt diese Quaste oder diesen Saum zu fassen und in dem Moment spürt sie die Heilung in ihrem Körper. Jesus dreht sich rum, sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger denken sich, was für eine lustige Frage. Das sind hunderte Leute um dich rum. Wer hat mich berührt? Jeder. Und Jesus bleibt aber da und guckt nach hinten. Und diese Frau weiß genau, jetzt ist sie dran. Sie weiß, dass sie einen riesen Fehler gemacht hat. Als Unreine hat sie ja nicht nur viele Menschen berührt, sondern den Messias berührt. Ja, den Messias unrein gemacht. Das ist echt eine unverschämte Frechheit. Und sie kann nicht anders, sie spürt irgendwie diesen Blick Jesu und sie weiß, sie muss jetzt alles offenlegen. Und sie wirft sich vor Jesus nieder und sie erzählt ihre Geschichte. Und sie sagt, seit 12 Jahren leide ich. Und sie weint und sie schluchzt. Und Jesus hört sich das an und in ihm ist ganz viel Erbarmen, ganz viel Liebe für diese Frau. Und er sagt zu ihm, sei rein, dein Glaube hat dich rein gemacht. Nicht ich habe dich rein gemacht, sagt Jesus. Nicht der, der kann, hat sie rein gemacht, sondern der, der ist, an den sie geglaubt hat, in dem findet sie Heilung. Geh im Frieden, sagt Jesus zu ihr. Shalom. Du bist eine Tochter. Tochter nennt er sie. Tochter Abrahams. Du gehörst dazu, nachdem du jetzt diese 12 Jahre ausgeschlossen warst aus aller Gemeinschaft, gehörst du jetzt mit dazu. Sie erlebt die Gnade so hautnah und so Hammer. Diese Frau fasziniert mich, weil sie hat Glauben. Glauben, der mich umhaut. Wo ich merke, da bin ich weit weg davon. Ich will auch gerne so glauben, dass Jesus der Messias ist. Nicht Jesus, bitte mach und jetzt macht er doch wieder nicht und ach, alles schwierig. Sondern, hey Jesus, du bist der Messias, du bleibst es auch. Ich glaube übrigens auch, dass eine Gemeinde wächst, die glaubt, dass Jesus der Messias ist. Ich glaube, es sind nicht nur die Äußerlichkeiten, an denen wir irgendwie arbeiten müssen als Gemeinde, damit Dinge gut werden. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen mal innen anfangen. Unser Glaube, unser Vertrauen. An wen glauben wir eigentlich? Vertrauen wir, dass Jesus Jesus ist, der Messias, der alles im Griff hat? Ich will auch so einen Glauben wie diese Frau. Einen Glauben, der mich mutig macht, der mich in Bewegung bringt. Ein Glaube, der Kraft hat. Ein Glaube, der mehr ist als so ein vages, vielleicht, jetzt schauen wir halt mal. Ein Glaube, wie Paulus ihn hatte, der sagt, egal was passiert und wenn ich das Leben verliere, dann gewinne ich es am Ende sogar noch. Was ist das für ein Glaube? Ein Glaube, der sogar die Angst besiegt. Ja, wir müssen mehr glauben. Aber wisst ihr, Glaube kann ich mir nicht selber backen oder machen. Oder sagen, ich streng mich jetzt an, ich glaube jetzt wieder mehr. Sondern es ist ein Geschenk. Diese Frau hat diesen Glauben geschenkt bekommen, weil sie mit leeren Händen, weil sie nichts mehr hatte. Im wahrsten Sinn des Wortes, die war so abgebrannt, finanziell, aber auch seelisch, dass sie von Gott diesen Glauben geschenkt bekommt. Unfassbar. Ein Glaube, der mich auf Jesus zugehen lässt, anstatt dass ich weiterhin auf der Stelle trete. Und das ist doch ein Gebet, Herr, schenk mir diesen Glauben, da drin finde ich ihn nicht. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns siehst, uns liebst, unser Herz. Und dieser Glaube der Frau hat ihr Leben verändert an diesem Tag. Du kannst uns Glauben schenken, der unser Leben verändert. Und ich stehe vor dir, Herr, mit leeren Händen, mit vielen Fragen. Ich bitte dich, Herr, erbarm dich. Lass uns nicht festklammern an dem, was wir haben, sondern lass uns offen sein für das, was du uns schenken willst. Amen.